Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FVP Audio Track. Ich bin Scarlett Lüsser und heute habe ich wie immer einen spannenden Gast bei mir. Aber vorher wollte ich euch die Frage stellen, wie oft bestellt ihr eigentlich Takeaway-Essen? Ich muss zugeben, ich bestelle das relativ häufig, gerade wenn man eben von der Arbeit kommt und nicht mehr viel im Kühlschrank ist. Dann hat man sich zum Beispiel für Sushi entschieden und dann kommt das eben geliefert. Man bekommt die Papiertüte in die Hand gedrückt, da sind dann jede Menge Plastikverpackungen drin und Sojasoßentütchen oder Fische. Dann sind da nochmal 5 Paar Einwegstäbchen dabei und natürlich nicht zu vergessen 10 Servietten. Und dann hat man aufgegessen und will das Ganze entsorgen, steht vor diesem Müllberg und denkt sich, ja, wenn ich jetzt noch einmal bestelle, dann ist mein Küchenmülleimer schon wieder voll. Und gehören die Stäbchen eigentlich in den Restmüll oder in den Biomüll? Das sind alles Probleme der modernen Gesellschaft. Denn zum Beispiel durch die Corona-Pandemie hat sich ja überhaupt erst dieser Takeaway-Trend so gefestigt. Und moderne Probleme brauchen auch moderne Lösungen. Und um darüber zu sprechen, habe ich mir Monika Lichtinghagen-Würz eingeladen, die die Geschäftsführerin vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband Metabolon ist. Hallo Monika, ich freue mich sehr, dass du die Zeit für uns gefunden hast und bei uns im Podcast mitmachst.
Gerne. Ich freue mich auch, dass ich dazu gewonnen wurde.
Monika, sag mal, habt ihr im Bergischen Abfallwirtschaftsverband und Metabolon eigentlich sowas wie ein Maskottchen? Also vielleicht so ein Olchi oder ein Oskar aus der Tonne?
Ja, das haben wir wirklich. Und zwar ist das der Leppel. Leppel ist ein Kompostwurm und unsere ehemalige Deponie hieß einfach Leppe. Und deswegen ist es jetzt der Leppel, der uns und gerade auch die Kinder auf dem Standort begleitet.
Habt ihr da eine richtige Figur zu oder wie so eine Handpuppe oder wie kann ich mir das vorstellen?
Haben wir auch, aber es ist wirklich ein Kompostwurm, der steht auch bei uns vor dem Bergischen Energie- und Ressourcenzentrum, steht da im Garten, geschnitzt und hat also eine Brille auf, ein ganz weiser Kompostwurm ist das und wie gesagt, er kommt auch bei uns in allen Medien, kommt er im Grunde genommen vor, gerade wenn Kinder irgendetwas lernen sollen, dann ist auch der Leppel dabei.
Toll, das finde ich super. Ja, wir haben jetzt schon eine vorangegangene Podcast-Folge gehabt, in der wir Jonas Goos zu Gast hatten. Und Jonas hat uns auch eine Frage für dich dagelassen. Die würde ich jetzt einfach mal weitergeben.
Mhm. Mich würde wirklich das Verhältnis interessieren, auch gerade in Deutschland, wie wir bis jetzt dastehen im Verhältnis, wie viel Müll wird recycelt, wie viel kann man Müll als Ressource für Wärmegewinnung nutzen und was ist einfach nur so Müll, das bisher vielleicht verschippert wird in andere Länder oder der nicht genutzt werden kann.
Also wir stehen in Deutschland eigentlich recht gut da. Wir haben nämlich die höchste Recyclingquote in Europa mit 70%. Mhm. Danach kommen die Österreicher mit 63%. Und man muss einfach sagen, 2/3 unserer Siedlungsabfälle wird wirklich recycelt. Und selbst das, was dann noch in die Verbrennungsanlagen geht, auch bei uns zum Beispiel in Leverkusen, da wird dann Strom rausgewonnen oder eben auch Fernwärme. Also in Leverkusen verbrennen wir so 210.000 Tonnen pro Jahr und wir können also 15.000 Haushalte mit Strom versorgen und mit Fernwärme so 5.000 Haushalte.
Nicht schlecht.
Und man muss einfach sagen, dass in den letzten Jahren gerade auch der Export ins Ausland, dass der wirklich sehr, sehr zurückgegangen ist, weil man hat ein neues Instrumentarium eingeführt, das nennt sich Notifizierungsverfahren. Und das bedeutet, dass also das Aufnehmerland zunächst bestätigen muss, dass es diese Abfälle auch wirklich brauchen kann, dass es da was mitmachen kann und verwerten kann und recyceln kann. Und deswegen sind die Mengen wirklich nur noch sehr, sehr gering, die ins Ausland exportiert werden.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut für Deutschland. Mhm. Jetzt ist aber Verbrennen und Recyceln nicht alles, was ihr mit Müll bei Metabolon macht. Was kann ich denn da erwarten, was dann alles mit Abfall passiert bei euch?
Also zunächst muss ich sagen, wir haben also operative Gesellschaften, die AVEA und die Reloga und wir machen also kommunal, können wir im Grunde genommen fast die gesamte Palette der Abfallentsorgung darstellen. Auf dem Standort haben wir eine der größten Vergärungs- und Kompostierungsanlagen in Deutschland, also das ist die braune Tonne, wo man seine organischen Abfälle ja in der braunen Tonne sammelt. Wir sind beteiligt an der Verbrennungsanlage, wir haben Sortieranlagen. Das ist der operative Bereich, aber wir haben uns dann überlegt, was kann man denn aus diesem Standort, aus diesen 46 Hektar Deponie machen? und haben da vor circa 15 Jahren ein Forschungszentrum und ein Innovationszentrum für Ressourcenmanagement rausgemacht. Mhm. Und das heißt also, dass wir einmal mit der TH Köln ein großes Forschungszentrum aufgebaut haben. Wir haben mittlerweile 5 Forschungshallen da, sind ganz stolz. Wir haben ein großes thermochemisches Forschungszentrum. Das heißt, wir haben da so Anlagen wie zum Beispiel hydrothermale Karbonisierung, Pyrolyse, Vergasung und das Ganze in einem halbindustriellen Maßstab, also schon ziemlich groß. Die stehen dort nebeneinander und wir können also rausfinden, welcher Abfallstoff gehört eigentlich in welche Anlage rein, wo wir am meisten nachher Sekundärrohstoffe, Wärme, Strom oder sonstiges raus bearbeiten können. Und was uns aber auf der anderen Seite total wichtig ist, ist auch der Transfer wirklich in die Gesellschaft. Deswegen haben wir auch diesen Transferstandort. Das heißt, wie kann man das Thema Nachhaltigkeit, Zirkularität, wie kann ich das in die Gesellschaft transformieren? Das fängt dann an beim Kindergartenkind, über die Schulklassen, über die Kommunen, über Unternehmen und so weiter. Also für jede Zielgruppe haben wir dort Formate aufgebaut. Mhm.
Ja, zu den spannenden Themen kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Ich hatte jetzt gerade in der Anmoderation auch schon erwähnt, moderner Müll oder beziehungsweise moderne Zeiten produzieren auch modernen Müll. Stichwort zum Beispiel Einweg-Vapes. Welche Probleme sind denn erst durch unsere moderne Gesellschaft entstanden?
Also man muss ganz klar sagen, auch der Abfall wird immer komplizierter. Wenn man vielleicht früher zum Einpacken nahm man nur ganz einfaches Papier oder man hatte Glas. Aber gerade durch den Fortschritt auch im Bereich der Kunststoffe haben wir jetzt die unterschiedlichsten Materialien, auch gerade im Verpackungssektor, die natürlich einen unheimlichen guten Benefit haben für die Verpackung. Also man kann dort sehen, dass es luftig ist, dass dort kein Licht dran kommt und so weiter. Aber oft sind diese Materialien wirklich sehr, sehr kompliziert. Sie sind verklebt, sie sind vermischt und deswegen ist es nachher fürs Recycling umso schwerer.
Ja, klar. Und moderner Müll braucht natürlich auch moderne Lösungen. Was gibt's denn da zum Beispiel schon für Lösungen? Auch gerade wenn du sagst, Recycling ist durch diese Vermischung von Substanzen besonders schwer geworden.
Also ich muss sagen, da hat sich die Abfallwirtschaft in den letzten Jahren auch wirklich vollkommen verändert. Vor 20 Jahren hatten wir noch Probleme beim Sortieren, auch von Kunststoffabfällen. Mittlerweile haben wir die modernsten Techniken darin, unter anderem Lasertechnik, Windsichter und alles, sodass wir im Grunde genommen wirklich diese Materialien auch sortiert bekommen. Und wir haben auch entsprechende Verwertungswege ins Recycling rein. Sonst würden wir diese Recyclingraten, die ich eben genannt habe, ja gar nicht erreichen können. Mhm. Aber das ist schon, sind alles sehr, sehr aufwendige Prozesse. Und deswegen ist natürlich auch unser Plädoyer immer, der beste Abfall ist der, der gar nicht entsteht. Deswegen versuchen wir erstmal, Abfall zu vermeiden. Also die bekannte R-Strategien, auch aus dem EU-Recht, dass man wirklich erst versucht zu vermeiden und dann erst darüber nachdenkt, wie ich recyceln kann und dann im Grunde genommen oder wiederverwerten kann, bevor ich das dann in die Verbrennung gebe.
Ja, gerade in der westlichen Welt ist das, glaube ich, ein großes Problem. Also Müllvermeidung, ich glaube, der Gedanke ist noch nicht ganz bei allen angekommen. Wir gelten nämlich nach wie vor noch als Wegwerfgesellschaft. Und ich glaube, das war auch mit einer der wenigen positiven Effekte, die man in der Corona-Pandemie gesehen hat, dass, wenn die Leute nicht so viel unterwegs sind, auch gar nicht so viel Müll entsteht. Wie wirkt ihr selber dem entgegen? Und vielleicht auch die Frage, was können denn die Leute zu Hause tun, um nicht zur Wegwerfgesellschaft beizutragen?
Also wir haben seit circa 30 Jahren schon, haben wir eine sehr, sehr intensive Abfallberatung. Aber wie gesagt, wir fangen eigentlich schon sehr, sehr früh an. Und zwar fangen wir schon mit Kindergartenkindern an, weil es handelt sich wirklich hier um einen Prozess der Verhaltensänderung. Es muss einem bewusst werden, warum ich das mache und was kann ich machen. Die Lösungsansätze geben wir den Zielgruppen entsprechend mit. Wie gesagt, mit den Kindern üben wir schon, wie man vielleicht, sagen wir mal, auch aus Resten Verpackungen machen kann, wie Papierrecycling ist, wie das funktioniert, warum man deswegen auch Papier separat sammeln sollte und so weiter. Das geht dann weiter über die Schulklassen. Wir haben so circa 9000 Schüler jedes Jahr auf dem Standort bei uns im außerschulischen Lernort, wo wir das mit ihnen im Grunde genommen üben, Aber wir gehen dann auch weiter und es geht dann in die Erwachsenenbildung rein, wo wir dort auch auf Wochenmärkten sind, Informationen geben zum richtigen Trennen, was kommt in den gelben Sack, was kommt in den Restabfall, wie wichtig ist es, dass wir Bioabfälle getrennt halten, damit wir nachher einen guten Kompost daraus bekommen. Also alle die Fragen, die eigentlich so tagtäglich die Bürger sich selber stellen, können sie dann an unsere Mitarbeiter stellen, entweder vor Ort oder aber über die verschiedensten Medien, über Apps, übers Internet. Also wir versuchen wirklich möglichst breit diese Informationen an die Bevölkerung zu geben.
Mhm. Ja, ich kann mich tatsächlich erinnern, dass das in meiner Schulzeit, die jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurückliegt, nicht so arg praktiziert wurde. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie mal einen Recyclinghof besucht hätte oder dass wir da besonders drüber gesprochen hätten, wie man jetzt den Müll zu trennen hat. Und wenn ich mir so mein Umfeld zu Hause angucke, dann würde ich auch behaupten, dass da vielleicht ein paar von meinen Nachbarn nicht so ganz gut Bescheid wissen. Ist das jetzt mittlerweile insgesamt anders oder ist das quasi eher so eine Anstrengung, die ihr an eurem Standort nur unternehmt?
Nein, ich glaube, das muss man sagen, auch die kommunalen Kollegen versuchen es eigentlich überall mit unterschiedlichsten Ansätzen, diese Information also auch weiterzugeben. Dazu gibt es dann auch so Aktionen, wie die wir jetzt seit einigen Jahren eingeführt haben. Das nennt sich Tauschrausch. Dort kann man dann meinetwegen Sachen, die man nicht gerne wegwerfen möchte, weil sie einfach noch gut sind. Ich sage immer, die berühmte Saftpresse, die ich irgendwann mal gekauft habe und noch nie gebraucht habe und die bei jedem Hausputz von links nach rechts stelle, die kann ich einfach bei uns abgeben. Die wird aber nicht entsorgt, sondern wir sammeln die. Und irgendwann gibt es den großen Tauschrausch. Dann laden wir also alle Bürger ein und man kann kommen und man kann schauen, was kann ich brauchen und was kann ich mitnehmen. Ich kann auch wieder etwas mitbringen und sagen, nee, also hier, das würde ich gerne eintauschen. Und wir müssen sagen, wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil die Leute sich freuen, dass sie, dass ihre Sachen eben nicht weggeworfen werden, sondern wieder gebraucht werden. Und man sieht strahlende Gesichter, die dann von dann ziehen, weil sie vielleicht, oder ein Kind, was gerade ein neues Laufrad bekommen hat oder ein Puzzle oder sonstiges, was andere abgegeben haben. Also eine sehr, sehr schöne Aktion, die aber auch zum Nachdenken anregen soll. Was brauche ich? Was kann ich anderen eigentlich weitergeben?
Ja, auf jeden Fall eine gute Sache. Stichwort Müll oder beziehungsweise auch eben nicht Müll als Publikumsmagnet. Ich habe auch gesehen, dass ihr letztens noch den Bergischen Ressourcentag veranstaltet habt. Was hat es denn damit auf sich?
Also der Bergische Ressourcentag ist im Grunde genommen auch wie so ein Tag der offenen Tür, um auf diese ganzen Fragestellungen der Ressourcen hinzuweisen. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass man erkennt, dass wir einfach ja an unseren planetaren Grenzen hier angekommen sind. Wir haben nur noch endliche Ressourcen und Abfälle können Ressourcen der Zukunft sein. Wir können es uns einfach auch nicht mehr leisten, Material wegzuwerfen, sondern wir müssen immer mehr versuchen, es im Kreislauf zu führen, weil wir haben in Deutschland wenig Bodenrohstoffe und deswegen ist es umso wichtiger, wirklich Abfälle wieder zu Sekundärrohstoffen zu machen. Und das, darauf weisen wir halt hin. Das zeigen wir, wie wir es machen, wie wir forschungstechnisch daran gehen. Aber was auch sehr schön ist, wir haben eine große Ausstellung. Da geht es wirklich auch um Rohstoffe in den Unternehmen. Und wir zeigen dort auch gute Beispiele, also Leuchttürme hier aus der Region aus von Unternehmen, die bereits diesen Gedanken umgesetzt haben. Ob es im Reifenrecycling ist oder indem man neue Pflastersteine aus Abfällen oder Abbruchmaterialien macht. Oder, aber dass man einfach auch den Mut bekommt, andere haben es schon geschafft, sich auf diesen Weg zu machen.
Ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig, finde ich auch. Jetzt gibt es ja aber auch zum Beispiel in vielen Gemeinden mittlerweile Repair-Cafés oder auch Reparaturbar oder Reparierbars heißen die, glaube ich, auch teilweise. Schönes Wortspiel an der Stelle. Was hältst du denn davon? Und gibt es sowas vielleicht auch in der Gemeinde Engelskirchen, wo ja Metabolon auch dazu gehört?
Ja, also ich finde das wirklich eine ganz hervorragende Aktion. Es gibt es hier bei uns im Verbandsgebiet, wir sind ja zuständig für den Rheinisch-Bergischen und für den Oberbergischen Kreis, gibt es dort verschiedene Repair-Cafés. Wir organisieren auch jedes Jahr ein Treffen, dass sich einfach die Repair-Cafés untereinander mal austauschen, was läuft in der einen Ort gut, was haben die anderen für Aktionen gemacht. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man also sieht, dass man dorthin gehen kann mit seinem kaputten Föhn oder mit der Kaffeemaschine und es wird einem geholfen, dass die doch wieder instand gesetzt wird, dass man sie weiter nutzen kann.
Ja, spart man Geld und es ist weniger weggeschmissen worden. Ja. Das ist ein super Konzept auf jeden Fall.
Genau.
Ich weiß nicht, ob du es vielleicht mitbekommen hast, aber in Tübingen gab es ja jetzt auch eine neue Verpackungssteuer, nämlich dass gerade solche Einwegverpackungen wie Kaffeebecher to go oder Eislöffel und solche Sachen eben besteuert werden sollen. Das können dann die Fastfood-Ketten selbst bezahlen, das kann aber auch an die Kunden dann weitergereicht werden. Und das Ganze wurde bis zum Bundesverfassungsgericht hochgereicht und hat letzten Endes Recht bekommen. Also es ist jetzt für alle möglichen Kommunen durchaus möglich, auch so eine Verpackungssteuer einzuführen. Was hältst du denn davon?
Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, dass es zu einer Verdrängung kommen wird. Wir haben es sehr gut verfolgt, weil auch hier einige Kommunen sich Gedanken gemacht hatten, diese Verpackungssteuer einzuführen. Es ist sehr, sehr aufwendig, weil ich wirklich bis zum letzten Kiosk, bis zum letzten Bäckerei die Geschäfte ansprechen muss, um zu schauen, wer ist denn davon überhaupt betroffen. Und ich denke, dass da eine Verdrängung stattfindet. Das heißt, dass man einfach dann auf andere Materialität geht, um das zu vermeiden. Ansonsten vom Grundgedanken her ist es natürlich auch wieder dieses Aufrütteln, dass man mal darüber nachdenkt, warum muss ich denn jetzt hier extra für dieses Verpackungsmaterial zahlen? Und wenn man auf der anderen Seite natürlich schaut, auch wir sind in vielen Kommunen für den wilden Müll zuständig, wie viel von diesem Material auch wirklich einfach weggeworfen wird, auch teilweise aus dem Autofenster rausgeschworfen wird, dann kann man das Ganze schon nachvollziehen. Also ich denke, da ist es jetzt wichtig, auch die Entwicklung mal abzuwarten, was auch aus der Bundesgesetzgebung jetzt kommen wird.
Ja, ehrlich gesagt, also bei mir hat es zumindest soweit ausgelöst, dass ich mir direkt einen Mehrwegbesteckkasten für unterwegs zugelegt habe mit Strohhelmen und Stäbchen und allem Möglichen, weil ich zum Beispiel auch die Schnute voll davon hatte, dass ich im Kino mittlerweile immer diese blöden Pappstrohhelme kriege, die dann in der Hälfte des Films durchgeweicht sind und jetzt habe ich immer meinen eigenen Strohhalm dabei und produziere gleichzeitig weniger Wegwerfprodukte. Also in der Hinsicht hat es vielleicht sogar ein bisschen schon geholfen, dass es, wie du schon sagtest, die Leute aufrüttelt.
Also dann hat es doch schon gewirkt. Und ich meine, das ist genau das, was ja eigentlich erreicht werden soll, dass man selber umdenkt, was habe ich für Möglichkeiten. Es gibt eben auch Mehrweggeschirr, was auch in den letzten Jahren doch immer auch mehr gebraucht wird. Also ich denke, es gibt Alternativen im Verhalten. Und manchmal ist es eben vielleicht ein bisschen aufwendiger. Aber wenn ich weiß, wofür ich es mache, denke ich, ist es durchaus akzeptabel, wirklich dieses, ja, Mehrweggeschirr mitzuschleppen.
Das auf jeden Fall. Also ich könnte mir jetzt tatsächlich nicht unbedingt vorstellen, dass ich mir auch noch einen Teller und, weiß ich nicht, eine Schale und einen Becher mit in den Rucksack packe. Dann bin ich nur noch mit so einem Wanderrucksack unterwegs, wenn ich irgendwo hin will. Aber also so Kleinigkeiten wie so ein Besteckkasten zum Beispiel, das habe ich dann doch gedacht, das kann ich doch mitnehmen.
Viele haben ja auch ihren Coffee-to-go-Becher immer dabei und auch das finde ich eigentlich den richtigen Weg. Ne?
Auf jeden Fall. Das, also gerade wenn man viel Kaffee konsumiert und oder auch andere Getränke, es gibt ja nicht nur Kaffee, unterwegs ist das ein wunderbarer Weg, um Müll zu vermeiden. Bin ich ganz bei dir.
Ja.
Du hattest schon angeschnitten, dass ihr auch Forschung betreibt zum Thema Recycling und Müllvermeidung oder auch Müllverwertung. Jetzt habe ich zum Beispiel auch mitbekommen, dass die Thüringer Hochschule Nordhausen Möglichkeiten zum Recycling von Gips als Bausubstanz betreibt. Finde ich wahnsinnig spannend. Was habt ihr denn in eurem Forschungszentrum zum Beispiel? Woran forscht ihr gerade?
Also wir haben uns jetzt oder bis jetzt sehr stark mit dem Bereich Organik beschäftigt. Und genau diese Bauabfälle, das ist jetzt auch unser nächster Fokus. Also wir werden uns mit Bau oder Materialien beschäftigen, weil circa so 67% der Abfälle in Deutschland sind wirklich diese Baumaterialien. Und der andere Schwerpunkt wird sein Kunststoff und Verbundstoffe. Also das sind unsere beiden nächsten Schwerpunkte. Und wir haben uns aber auch jetzt schon mit diesem Thema beschäftigt, haben die ersten Forschungsvorhaben schon platziert. Und da geht es wirklich auch um R-Beton, also um Recyclingbeton, sodass man im Grunde genommen auch Ersatz zum Beispiel für die Sande bekommt. Wir haben einen Großversuch, dass wir Rostasche, das sind die Aschen aus der Müllverbrennungsanlage, in diesen Zement mit einbauen können. Da gibt es aber noch sehr, sehr, sehr viel Fragestellungen und deswegen werden wir uns schwerpunktmäßig in den nächsten Jahren genau mit diesem Thema beschäftigen. Was wir aber in der Richtung auch machen, ist auf jeden Fall, wir sind Mitorganisatoren des Runden Tisches Zirkuläre Wertschöpfung NRW mit dem Umwelt- und mit dem Wirtschaftsministerium aus Nordrhein-Westfalen. Und da geht es eigentlich um Zirkularität von allen Stoffen in Nordrhein-Westfalen, um dort ein möglichst großes Netzwerk zu spannen, um dort einen Austausch herbeizuführen. Aber es gibt auch Thementische und ein Thementisch, der befasst sich nur mit Bauen und der tagt also bei uns regelmäßig und wir versuchen rauszufinden, wo sind die Hemmnisse zur Umsetzung, dass wir Recycling-Baustoffe einsetzen können. Das sind oft, dass man noch keine Indikatoren hat, dass man nicht weiß, in was, ob man jetzt im Feststoff messen muss, wie man den Abfall denn wieder zum Wertstoff bekommt. Also diese Fragestellung versuchen wir mit den Ministerien sehr intensiv zu bearbeiten, um auch möglichst schnell Lösungsansätze zu bekommen, weil im Grunde genommen, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, das Ganze umzusetzen, weil wir haben einfach nur endliche Rohstoffe. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt auch schnell ins Handeln und ins Doing kommen.
Ja, die Zeit läuft uns in vielerlei Hinsicht davon, ja. Leider.
Ja.
Jetzt habt ihr an eurem Standort aber nicht nur Forschungszentren und Zusammenarbeiten mit Hochschulen, sondern auch ein Schülerlabor MINT, also für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Was können denn die Schüler da bei euch machen?
Also wir haben im Grunde genommen bei den Schülern, da haben wir das gestaffelt. Wir haben einmal Grundschulwissen, wir haben aber auch die Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2. Und das Ganze baut wirklich aufeinander auf. Also wer einmal bei uns war und dann nochmal kommt, der sagt nicht, oh, habe ich schon mal gehört, sondern es wiederholt sich nicht, sondern hat unterschiedliche Themenbereiche, die abgedeckt werden. So, und bei den Themen selber ist es so, dass wir uns also sowohl mit Abfällen beschäftigen, aber auch wirklich mit Ressourcen und auch mit regenerativen Energien. Und das geht dann auch so weit, dass wir zum Beispiel in der Sekundarstufe 2 mit der TH Köln gemeinsam Versuche erstellt haben. Da geht es dann wirklich darum, wie funktioniert Windkraftanlagen, wie funktioniert eine Photovoltaikanlage, wie funktionieren Wasserstoffzellen oder sonstige Fragestellungen, auch wo die Schüler das selber im Grunde genommen sich erarbeiten können. Und so gehen wir einfach in diese Themen rein, um aber auch zu zeigen, wie interessant es ist. Und ich glaube, dass uns das schon sehr, sehr gut gelungen ist. Das sieht man an den Anfragen für Praktikas, aber auch wir haben sehr, sehr viel Bachelorarbeiten, sehr viel Masterarbeiten, die auf dem Standort geschrieben werden. Und das freut uns natürlich, wenn dann einer sagt, ja, ich war mal bei euch mit der Schule und das hat mir so gut gefallen und deswegen habe ich mich für diesen Weg jetzt entschieden.
Toll. Ich glaube, das hätte mir als Schülerin auch echt gut gefallen.
Ja, also man merkt es auch den Schülern wirklich an, die sind begeistert, wenn sie bei uns auf dem Standort waren. Aber ich denke, da ist auch der Grundgedanke wichtig. Wir sagen immer, wir sind ein authentischer Standort. Also es ist keine Frontalbespielung, sondern die Kinder lernen im Kindergarten, der Grundschule das Ganze spielerisch. Also mit Spielen versuchen wir die Themen aufzubereiten. Und das andere ist wirklich, dass sie sich das selbst erlernen, selber feststellen, wie muss ein Einstrahlwinkel von der Photovoltaikanlage sein, um optimal zu sein. Das ist einfach besser, wenn man es auf dem Standort selber erleben kann. Aber man kann es sich auch anschauen. Ne? Wir haben die entsprechenden Anlagen dazu.
Ja.
Und das ist dann wirklich interessant. Und ich denke, nach so einem Tag denkt man schon darüber nach, ach Mensch, das ist doch ein toller Arbeitsplatz. Warum soll ich mich nicht in diese Richtung entwickeln?
Ja, absolut. Oder halt auch, wenn man jetzt über Photovoltaikanlagen mehr lernt, dass man dann vielleicht auch später, wenn man sein eigenes Geld verdient und sein Eigenheim hat, da auch vielleicht sich dran erinnert und dann sich eben selbst eine Photovoltaikanlage aufs Dach baut.
Das und vor allen Dingen, wir haben ja auch unser Bergisches Energie- und Ressourcenzentrum, wo man dann entsprechend nicht nur Beratung bekommen kann, sondern man kann es sich wirklich auch anschauen, ne? Wie sieht also ein Blockheizkraftwerk aus oder wie sieht eine moderne Fassadentechnik aus. Auch das wird man immer wieder im Kopf haben, wenn man später darüber nachdenkt, etwas in seinem eigenen Haus zu verändern oder neu zu gestalten.
Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr einen echt großen Standort habt. Und dass man da zum Beispiel auch den ehemaligen Deponieberg besteigen kann, wenn man das möchte. Die Recyclingachse lese ich auf eurer Homepage. Und ich sehe auch, also dass man bei euch ein Miscanthus-Labyrinth durchqueren kann, was vielleicht für Kinder gerade interessant ist. Aber mir kommt dann die Frage, was ist denn eigentlich Miscanthus und was macht ihr damit? Also das wächst da ja wahrscheinlich nicht zum Spaß.
Nee.
Oder nicht nur zum Spaß.
Genau, es wächst. Also es passiert eigentlich bei uns gar nichts zum Spaß. Wir haben nur den Gedanken gehabt, es gibt auch einige Menschen, die sich mit diesen, ja sagen wir mal, Zukunftsthemen einfach nicht beschäftigen möchten. Es ist zu schwer, es ist zu kompliziert. Und die haben wir versucht, über andere Themen zu bekommen, indem wir ihnen einfach Freizeit oder Kultur angeboten haben. Mhm. Richtig ist, wir haben einen großen Kegel aufgebaut und da gibt es die längste Doppelrutsche Deutschland runter. Oh. Wir haben verschiedenste Spielplätze, wir haben kleinere Rutschen, aber wir haben auch dieses mit diesem Miscanthus Irrgarten. Und da muss man halt wissen, Miscanthus, auf Deutsch heißt das China-Schilf, ist ein nachwachsender Rohstoff, der als Brennstoff verwendet werden kann. Und anders als wie beim Mais, ne, das Maislabyrinth kennt jeder, haben wir ein Miscanthus-Labyrinth halt aufgebaut. Man kann darin rumirren, aber man kann auch vieles darin lernen. Und das ist eigentlich so das Credo unseres gesamten Standorts. Also man kann gerne da zur Freizeit hinkommen oder man kann auch mal zu einem Konzert kommen. Wir machen zum Beispiel auch Konzerte bei uns in der Hackschnitzelhalle. Aber der ganze Standort ist so wirklich aufgebaut, dass man auch Informationen mitnehmen kann. Selbst statt einem Geländer gibt es also die Recyclingschiene hoch, gibt es Mülltonnen und einige davon sind bespielt bis zur sprechenden Mülltonne, die also einen auch noch anspricht und einem erklärt, wie denn das E-Schrott-Recycling funktioniert. Aber wie gesagt, auf dem Gesamtstandort sind überall Informationen, die sich mit diesen Zukunftsthemen beschäftigen. Und ich sage immer, es geht eigentlich keiner vom Standort, der sich nicht mit seiner Zukunft und der seiner Kinder beschäftigt hat.
Finde ich ein super Konzept. Jetzt gibt es ja auch zum Beispiel ehrenamtliche Müllvermeidungsorganisationen, Umweltaktivisten, die sich eben dafür engagieren, dass der Müll aus der Umwelt zu euch kommt zum Beispiel. Auch da haben wir jetzt gleich noch ein kleines Statement von jemandem, der bei Clean Up Saarland dabei ist. Was hältst du denn davon? Weil ich weiß jetzt zum Beispiel, dass es da auch manchmal so Negativbeispiele gibt, dass dann Müll gesammelt wird in einer großen Aktion und das ist dann natürlich auch teilweise kommunenübergreifend. Und dann stehen da Säcke voll Müll und die Kommunen streiten sich dann darüber, wer jetzt den Müll für die Beseitigung da zuständig ist. Also das ist vielleicht eher so ein Negativbeispiel, wie man damit vielleicht nicht umgehen sollte. Hast du dazu vielleicht eine Meinung?
Ja, die haben wir. Wir haben im Augenblick eine Mitarbeiterin, die nichts anderes macht, als genau diese Utensilien für die Müllsammelaktionen rauszugeben. Wir haben ganz, ganz viele Organisationen, ganz viele Bürgervereine, ganz viele, aber auch größere Familien, die Müll sammeln gehen. Die bekommen von uns Müllzangen, die bekommen Handschuhe, die bekommen Säcke zur Verfügung gestellt, können sich die hier bei uns abholen, bringen die auch nachher die Zangen wieder. Und wir unterstützen diese Müllsammelaktionen hundertprozentig, weil ich halte da sehr, sehr viel von, weil auch das wieder eine Bewusstseinsbildung ist. A, wenn ich selber sammle und mal sehe, was so alles in der Umwelt zu finden ist. Aber B, finde ich es auch immer wichtig, wenn man andere Leute sieht, die Müll sammeln, wird einem nochmal bewusst, die sammeln jetzt Müll von Menschen, die ihn einfach rausgeschmissen haben. Und vielleicht denkt man dann auch wirklich über sein eigenes Verhalten nochmal nach. Ich hoffe es auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall wünschenswert.
Ja.
Fast zum Schluss hätte ich noch die Frage, aus alt mach neu. Was fällt dir zu diesem Thema ein?
Natürlich sehr, sehr viel, weil das ist ja die Frage, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen. Wie bekommen wir es hin? Wie gesagt, aus alt macht neu bedeutet für mich mehr, wie kann ich Rohstoffe im Kreislauf führen? Und da versuchen wir ja permanent neue Beispiele, neue Möglichkeiten zu eruieren, herauszufinden, ob es in der Forschung ist oder aber im eigenen Doing mit unseren eigenen Abfallmengen, die uns zur Verfügung gestellt werden.
Das ist eine allgemeine Frage, die man sich vielleicht grundsätzlich stellen sollte. Auch vielleicht so Sachen wie, oh, ich habe meinen Keller ausgeräumt, dabei ist mir die alte Tasche in die Hand gefallen, die habe ich jetzt so lange nicht benutzt, aber vielleicht kann ich die ja nochmal verwenden, gerade wenn man die noch ein bisschen aufhübscht.
Da kann ich dir auf jeden Fall vielleicht noch ein sehr schönes Beispiel bringen.
Ja, sehr gerne.
Wir haben jetzt im dritten Jahr eine sogenannte Kostümbörse. Oh. Wir kommen ja hier aus dem Rheinland, sind also Karnevalisten durch und durch. Und man möchte eigentlich jedes Jahr so ein neues Kostüm oder man will ja nicht wieder so aussehen wie letztes Jahr. Man hat ja neue Ideen. Mhm. Und deswegen im Keller und auf dem Speicher hängen dann ganz viele alte Kostüme, von denen man sie aber auch noch nicht trennen will, weil da ist ja nichts dran. Und deswegen haben wir angeboten, bringen Sie uns Ihre Kostüme. Und wir haben dann einen großen Kostümtausch. Nachmittags gibt es dann sogar eine Tanzveranstaltung mit vielen Kindern, vor allen Dingen von den Karnevalsvereinen hier vor Ort. Aber wir haben allein in diesem Jahr schon wieder 2000 Kostüme, die getauscht worden sind. Also wo man uns die alten gebracht hat und man kann auch ein neues wieder mitnehmen. Und ich hatte gedacht, ach ja, das machen wir mal ein Jahr und dann hat ja jeder ein neues Kostüm. Mitnichten, wir sind jetzt schon im dritten Jahr und das vierte Jahr ist schon angepeilt. Scheint also eine Dauerveranstaltung zu sein. Und das ist natürlich eigentlich das Schöne. Das ist aus alt macht neu.
Toll, ja, genau sowas. Das war's dann auch jetzt erstmal schon mit den Fragen, mit Ausnahme von der Frage für unseren nächsten Podcast-Gast. Beim nächsten Mal geht es nämlich bei uns um gut gemeinte Projekte aus dem öffentlichen Sektor, die aber vielleicht nicht immer oder auch nicht erst sofort den gewünschten Effekt erzielen. Dazu sprechen wir mit einem Verantwortlichen des niedersächsischen Projekts Enttäuscht, wo es um mögliche Wege aus Verschwörungstheoretiker-Bubbles hinausgeht. Welche Frage hast du an unseren nächsten Gast?
Also ich habe mir das Projekt angeschaut. Ich fand es wirklich hervorragend. Und deswegen wäre meine Frage, welche Hemmnisse sind es denn? Warum kann man es nicht umsetzen? Und wo könnten die Lösungsmöglichkeiten sein? Weil, wie gesagt, ich fände es toll, wenn genau so ein Projekt umgesetzt würde und wo man eine Möglichkeit hat, sich mit diesen Themen wirklich auch mal auseinanderzusetzen.
Mhm. Ja, gerade dieses Projekt Enttäuscht hat sich ja auch nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder berappelt quasi und wird jetzt tatsächlich auch genutzt. Mhm. Deswegen bin ich da ganz gespannt, was dann mein Kollege in dem Gespräch alles erfahren wird. Monika, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Ich fand, es war sehr interessant und sehr aufschlussreich. Auch ich habe heute wieder was Neues gelernt, das finde ich super. Und ich freue mich, dass du da warst.
Ich danke auch und mir hat es auch Spaß gemacht. Und weiterhin alles Gute.
Dankeschön. Das waren jetzt vor allem alles positive Beispiele, die wir hier gehört haben. Aber natürlich läuft auch nicht alles rund in Deutschland. Das weiß niemand besser als zum Beispiel ein Umweltaktivist. Und deswegen haben wir uns Arno Meyer vom Verein Clean Up Saarland eingeladen, um noch ein, zwei kurze Statements rauszuhauen. Herr Meyer, wie sieht es denn zum Beispiel in anderen Ländern aus? Da gibt es doch bestimmt ein paar Best-Practice-Beispiele, die vielleicht auch für Deutschland interessant wären, oder?
Ich möchte als Best-Practice-Beispiele auch mal andere Entwicklungsländer aufgreifen. Also dieses zivilgesellschaftliche Engagement, selber Müll zu sammeln, ist in vielen Ländern, in denen die Verwaltung schwach ist, tatsächlich sehr ausgeprägt. Ich habe sehr viele in dem Netzwerk aus Mosambik beispielsweise, einem der ärmsten Länder der Welt, die sich da unglaublich engagieren und ganz, ganz viel leisten. Das finde ich ganz fantastisch, was da geht. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal in Ruanda, was damals noch ein Land war, was ja am Abgrund stand. Und heute haben sie sehr viele Sachen geregelt. Es gibt einen verpflichtenden Tag, an dem jeder Bürger Müll sammeln muss. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, nutzen Sie mal Google Street View und fahren in so einem Land die Straße entlang, also virtuell. Und die ist sauber. Das ist, wenn man selber was macht, wenn man selber anpackt, dann ändert sich natürlich auch das Bewusstsein. Ich sage immer, begreifen ist etwas anderes als bedenken. Und deswegen ist es so wichtig, dass man selber auch mal versucht, einen Platz sauber zu halten.
Und dabei stellt sich mir jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie müssen wir denn mit dem Thema für die Zukunft umgehen?
Ja, erstmal ist das Bewusstsein wichtig, dass man erkennen muss, die Zukunft wird definitiv müllfrei sein. Die Frage ist immer, wird es eine Zukunft sein, die müllfrei mit Menschen oder müllfrei ohne Menschen ist? Also es ist wirklich so dramatisch. Wir haben ja jetzt schon 5 Milliarden Tonnen Plastik in der Umwelt liegen. Und das ist eine Aufgabe, um die wir uns kümmern müssen. Und wie ich schon eingangs sagte, das Zitat von Willy Graf, jeder Einzelne trägt die gesamte Verantwortung. Und wir haben das beantwortet für uns als Cleanup-Initiative. Wenn wir vor die Tür gehen und wir sehen ein Stück Müll, dann können wir entscheiden, lassen wir das liegen für unsere Kinder und für unsere Enkel oder heben wir es auf und übernehmen die Verantwortung. Denn es wird sonst niemand geben. Also die Person, die jetzt gerade davor steht, ist die Person, die am besten geeignet ist, das Problem zu lösen. Und es ist ein tolles Gefühl, wenn man bei all den ganzen Problemen, die wir im Moment auf diesem Planeten haben, wenn man dazu beitragen kann, ein Problem zu lösen. Und wenn diese Einsicht auf jeder Ebene herrscht und natürlich nicht nur für das Problem Müll, sondern eigentlich für alle gesellschaftlichen Herausforderungen, kommen wir auch weiter. Und wir leben im Moment in einer Welt, in der man gerne nach Schuldigen sucht und nach Problemen. Aber eigentlich muss man nach Problemlösungen suchen und sich dann auch selber als Teil der Problemlösung begreifen.
Ja, vielen Dank, Herr Meier. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, gerade wenn sich da jeder Einzelne nochmal drüber Gedanken macht. Wir haben jetzt schon alle möglichen Themen rund um Recycling, moderner Müll und Müllvermeidung angeschnitten. Aber natürlich findet ihr wie immer auch mehr spannende Texte zu dem Thema auf unserer Homepage unter www.fvp.online. Also wenn ihr euch für die Einwegverpackungssteuer von Tübingen interessiert oder ihr euch über Ressourcenschonung und Recyclingmöglichkeiten von Bausubstanzen, Repair-Cafés, Umweltaktivisten oder das Wegwerfproblem von Zigarettenkippen informieren wollt, dann schaut doch gerne mal in unsere Ausgabe Alles für die Tonne rein. Wenn ihr uns zu unserer nächsten Ausgabe zum Thema gut gemeinte, aber vielleicht noch nicht ganz durchgestartete Projekte im öffentlichen Dienst auch eine Frage dalassen wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion@fvp.online oder teilt es uns über unsere Social-Media-Kanäle mit. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und das war's dann auch schon von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört und ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis dann.